Sie hören den zweiten Teil einer Aufzeichnung vom 20.01.2015 im Vortragssaal des Architekturzentrums Wien anlässlich der Präsentation des Leitfadens Das neue Arbeiten im Netz von werdedigital.at im Anschluss an den Eröffnungsvortrag von Meral Akin-Hecke, die im Teil 1 nachzuhören ist, fand eine Podiumsdiskussion moderiert von David Röttler statt. Am Podium waren Michael Bartz, Professor am Department IMC FH Krems, Anneliese Breitner, Autorin von Being Social, Ingrid Gogel, Social Media Beraterin, Agentur Datenwerk, Johannes Kopf, Vorstand Arbeitsmarktservice Österreich und Richie Bettauer, Online-Marketing-Berater und Blogger.
Ja, die erste Frage richtet sich an Johannes Kopf. Mich interessiert, welche Rolle spielt aus seiner Sicht das Digitale im heutigen Arbeitsleben, in der Arbeitswelt?
Schönen Abend. Ich möchte das mit ein paar Beispielen zeigen. Das eine ist, wir haben vor 20 Jahren einen Lagerarbeiter vermitteln können, wenn er stark war. Das war das Kriterium. Das ist heute nicht mehr relevant. Relevant ist, es gibt kein Lager ohne Lagerlogistik-Software. Sie brauchen einen Staplerschein. In einer Reihe von Firmen ist ein Lager als selbstständige Unit mittlerweile betrieben. Das heißt, sie sind in Wirklichkeit sowas wie ein Manager des Lagers, entscheiden auch über Dinge wie Warenreinkunft und so weiter, Bestellungen und so weiter. Das heißt, wir können jemanden als Lagerarbeiter nur vermitteln, wenn er höher qualifiziert ist. So gibt es eine Reihe von Beispielen. Ein weiteres Beispiel etwa, wo sich, ich sage jetzt auch, der Markt und unsere Kunden ein bisschen wehrt gegen die Veränderung, aber nur teilweise erfolgreich ist. Wir haben in unseren 101 regionalen Geschäftsstellen jeden Tag ein solches Backel an Listen, die sind auf dem Ihnen allen noch bekannten Endlospapier gedruckt, ein solche Listen mit aktuellen offenen Jobangeboten. Die haben wir vor etwa 6 Jahren abgeschafft, weil wir ja in jeder Geschäftsstelle Selbstbedienungscomputer haben, solche, die ganz einfach sind und auch normale Internet-PCs, wo man in unsere Jobplattform mit suchen, viel angenehmer. Das hat eine solche Aufregung gegeben, dass wir sie wieder eingeführt haben. Wir haben sie bis heute noch, es gibt sie und sie werden von unseren Kundinnen und Kunden regelmäßig durchgeschaut. Da sitzen wirklich Leute, die dort endlos Listen von Stellen sich durchschauen, also in namhafter Zahl. Es gibt aber immer mehr Stellen, wo sie sich nur bewerben können per E-Mail. Es gibt keine andere Kontaktmöglichkeit, es ist dezidiert vom Betrieb nicht gewünscht. Und zunehmend gibt es Stellen, da können Sie sich auch nicht per E-Mail bewerben, sondern nur in irgendeinem Webformular oder teilweise sogar eine Art Assessment, ein erstes, wo Sie auf Firmenseiten nur reinkommen, wenn Sie diverse auch Spuren haben. Dinge haben sich auch so verändert, es ist ja gar nicht lange her, da hat man darüber diskutiert, wie nicht alle unsere Jugendlichen aufpassen müssen, was sie denn da auf Facebook reinstellen, weil das wird ihnen noch zum Verhängnis werden, wenn sie da irgendein lustiges Partyfoto mit nacktem Oberkörper und einer Whiskyflasche oder was auch immer. So, heute ist es so, dass uns Personalisten sagen, also wenn ich über jemanden gar nichts finde im Netz, ehrlich, das kommt mir sehr misstrauisch, da bin ich schon sehr misstrauisch. Und das ist aber, wir reden nicht von 20 Jahren her, sondern vielleicht 2 oder 3 oder 4 Jahre her. Das heißt, da hat sich viel verändert. Und auch wir selber verändern uns. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Wir sind als großes AMS, sage ich offen, im Bereich der IT, wegen auch großer Neuausschreibung unserer IT und 5 Höchstgerichtsverfahren, 3 Jahre für die Vergabe. Wir haben zwar alle Höchstgerichtsverfahren gewonnen, aber wir haben trotzdem 3 Jahre gebraucht für die Vergabe und so weiter. Nicht die schnellsten gewesen bei Neuentwicklungen und haben im August eine neue App auf den Markt gebracht, wo man die Stellen, die bei uns auch online sind, wo man die am Handy halt hat. Eine ganz einfache App, die haben wir im August rausgebracht. Wir haben mittlerweile 55.000 Menschen, die auf ihren Geräten aktuell installiert haben, nicht einmal installiert haben, sondern aktiv jetzt sind. Was kann diese App? Im Wesentlichen steckt sie die gleichen Stellen, die man auch sonst bei den Computern findet, aber sie hat eine Push-Funktion. Und da gibt es immer mehr Leute, die geben ein, ich sage jetzt ihre Region irgendwo, und da suchen sie halt eine Stelle für dieses oder jenes und da ist momentan keine, aber wenn eine reinkommt, kriegen die eine Benachrichtigung. Und da gibt es Stellen, die bei uns 1, 2, 3 Tage offen sind, länger nicht. Und wenn ich da in die Geschäftsstelle fahre und auf diesen Listen einmal in der Woche engagiert suche, die finde ich gar nicht, die Stelle mehr. Weil die ist 1 Tag, 2 Tage offen und so weiter. In dem Sinn haben Menschen, die digitale Kenntnisse haben, große Vorsprung mittlerweile schon. Und da mehr Leute reinzuholen und ihnen diese Fähigkeiten zu geben, ist ein wichtiges Anliegen.
Danke. Nächste Frage gleich an den Michael Barz. Und zwar, wie schauen digitale Stellen oder die Stellen, die immer digitaler werden, jetzt und in Zukunft aus?
Puh, wie schauen Stellen aus? Wie schaut Arbeit aus? Es bleibt tatsächlich kein Stein mehr auf dem anderen, denn Arbeit wird irgendwo grenzenloser und immer weniger fassbar. Wenn man in Unternehmen hineinschaut, dann arbeiten wir inzwischen schon so extrem flexibel, zeitlich flexibles Arbeiten, räumlich flexibles Arbeiten. Das hier ist zum Beispiel mein Büro. Das ist mein Büro. Mehr brauche ich nicht. Egal wo ich bin, da ist immer mein Büro, wo ich bin. Und das gilt für immer mehr Menschen. Das gilt für immer mehr Menschen. In Österreich sind es schätzungsweise 14, 15, 16% der Betriebe, die flexibles Arbeiten anbieten. Wenn man aber in Europa hineinschaut, zum Beispiel UK, sind es schon ungefähr die Hälfte der Unternehmen, die derzeit flexibles Arbeiten anbieten. Aber das reicht noch nicht. Innen schon dieses Durcheinander, flexibles Arbeiten, projektorientiertes Arbeiten, alte Hierarchien funktionieren nicht mehr so eindeutig. Und wenn man dann auf die Unternehmensgrenzen schaut, dann lösen die sich ganz eindeutig auf. Allein 70% der Unternehmen in Österreich haben irgendwas schon outgesourced und es wird crowdgesourced und es wird kooperiert und es wird in Clustern zusammengearbeitet. Also wo meine eigene Firma anfängt und aufhört, ist gar nicht mehr so klar. Und dann auch noch in der Firma kommt noch ein Durcheinander hinzu. Beschäftigung ist gar nicht mehr so eindeutig. Vollzeitbeschäftigung geht zurück und es entstehen alternative Beschäftigungsformen. Und wir sehen es ein bisschen auch, das hat aber auch noch viele andere Gründe, dass leider sehr stark in Österreich die EPU-Explosion, wer weiß, wo das hinführt, wir sind nicht alleine, in den USA genauso zu beobachten. Was ist das für eine Art der Massenbeschäftigung? Ist das vielleicht auch eine Beschäftigungsform? Und ich habe noch mit Vergnügen gelesen, den neuen Economist. Vor 100 Jahren haben wir in die internationale Debatte und auch in die englische Sprache den Begriff des Kommunismus eingebracht. Und heute ist es der Plattformkapitalismus. Arbeit wird neu organisiert und in den USA spricht man, benutzt man dieses deutsche Substantiv, des Plattformkapitalismus inzwischen, weil Arbeit einfach sich neu organisiert, peer-to-peer, und bisherige Regeln plötzlich aufgehoben werden. Und das meine ich damit, Arbeit wird grenzenloser, schlechter fassbarer und Unternehmen haben eher das Ähnlichkeit mit einer Unternehmenswolke, denn mit dem, was wir noch aus der Vergangenheit kennen, eine festgefügte Firma mit klaren Grenzen, klaren Hierarchien.
Ja, Anneliese, wie stellt sich die aktuelle Lage aus deiner Sicht dar oder wie ändern sich Arbeitskulturen?
Also ich glaube, je mehr digitale Instrumente wir einsetzen, desto mehr verlieren wir auch die Federn in den Bettdecken, weil es wird immer mehr Verantwortung auf den Einzelnen übertragen und das passiert schleichend. Und diese Selbstverantwortung, das ist organisationsspezifisch auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil man sich heute beginnt, darüber zu unterhalten. Gerade flexibles Arbeiten erfordert, dass man sich intensiv auseinandersetzt mit den Perspektiven des anderen. Wie arbeitet der andere? Wo setzen wir welche Instrumente ein? Viele Unternehmen haben viele Instrumente, aber nicht definiert, was wofür, zu welchem Zweck. Und das sorgt dafür, dass Orientierungslosigkeit im Moment sehr stark da ist, sorgt aber auch dafür, dass wir lernen müssen, in Unternehmen nicht mehr Informationen zu generieren, sondern intelligent zu filtern, sodass derjenige, der sie dann hat, wenn er sie braucht, und diese Anforderung, die generieren wir aus dem Privaten. Jeder von uns hat seine 4, 5 Lieblingstools, Gadgets in der Hand, und mit steigender Anwenderkompetenz steigt auch die Erwartungshaltung, dann, wenn ich sie brauche, habe ich die Information. Und das setzt Unternehmen vor ganz große Herausforderungen.
Frage ich gleich anschließend den Richie. Ja, Kommunikation, was ist aus deiner Sicht das Spannendste gerade?
Ich kann mit dir nur voll inhaltlich anschließen. Ich glaube, das sind auch die zwei großen Dichotomien, die man sieht. Wir müssen uns dann gewöhnen, dass in Zukunft Maschinen wesentlich mehr machen und Algorithmen im Hintergrund eben Dinge tun, die man nicht mehr so leicht durchschauen können. Ich habe deswegen der Schwindelzettel, weil ich mir Zahlen nicht so gut merke. Der Informationszuwachs, ich habe mich früher, ich unterrichte seit 2000 auf der Uni, Ich habe mich früher immer gegen das Wort Informationsflut gewehrt und habe mich da auch lustig gemacht über meine Studenten. Von ClickZoom, das ist so ein Analyseblog aus Oktober 2014. Google kennt mittlerweile 46 Milliarden Webseiten und Experten sagen dann ungefähr 50 bis 500 Mal so viel, sind sich nicht ganz einig, ist das sogenannte Deep Web, also der Teil, der von Google nicht erfasst wird. Pro Stunde, also jetzt seit wir da angefangen haben, schon bewegt sich weltweit ein Exabyte an Daten im Internet. Jetzt wissen Sie wahrscheinlich auch alle nicht wirklich, was ein Exabyte ist, oder? Alles, was die Menschheit in allen Ländern, in allen Sprachen seit Beginn der Schriftkultur aufgeschrieben hat auf analogen Medien, alles mal 2500 ist ein Exabyte. Das geht in einer Stunde durch unsere Netze. Und das Ganze wächst jährlich nur um 50%. Das ist ziemlich heftig. Und natürlich, der Tag hat nicht mehr als 24 Stunden. Und ich glaube, wir sind jetzt in so einer Situation, wo wir ganz wichtige Weichenstellungen zu bewältigen haben. So an einer Kreuzung zwischen Kontrollverlust versus Komfortgewinn. Das scheint mir der große Gegensatz zu sein. Oder man könnte auch sagen, Big Data bzw. Open Data versus Totalüberwachung. Da gibt es eine Menge Positiv- und Negativbeispiele. Ich habe nur ganz kurz rausgesucht. Ich weiß nicht, ob das alle von Ihnen wissen. Vor ein paar Monaten durch die Medien gegangen, da hat Facebook experimentiert mit ungefähr 100.000 Nutzern, haben ihnen lauter emotional negative Postings gezeigt und haben dann versucht herauszufinden, ob das die Aktivität und so weiter ändert. Das ist natürlich von der Wissenschaftsethik her unter aller Sau, weil die Leute nicht gewusst haben, dass sie überhaupt da beexperimentiert werden. Haben dann auch, so wie es Facebook immer tut, Besserung gelobt. Vielleicht wissen Sie auch, wenn Sie an Apple benutzen, um irgendwas einzukaufen bei einem amerikanischen Shop, bei Reise oder sonst was, kriegen sie einen etwas höheren Preis angezeigt als Windows-Nutzer, weil sie ein höheres Einkommen haben. Es gibt also keine fixen Preise mehr, das machen alle amerikanischen Shops mittlerweile. Auf der anderen Seite liefert uns das Internet sehr viele neue Erkenntnisse über uns selber. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir überhaupt Medien benutzen seit Anbeginn. Wir wollen ja, Medien sind so delegative Systeme und letztendlich wollen wir immer damit was über uns selber rausfinden. Und es ist natürlich eine sehr schnelle und billige Echtzeitkommunikation, die sich auf alle möglichen Bereiche auswirkt. Bildung, Gesundheit. Und es ist ein Universalmedium, das Bild, Text und Ton abbildet. Und man sieht eh, das ändert natürlich alles, wie du auch gesagt hast, das Fernsehen, so Formate wie heißt Netflix oder BitTorrent Downloads, die haben das schon sehr verändert. YouTube auf der anderen Seite ist ja nicht nur eine Video-Hosting-Plattform. Ich kann da halt, ich glaube, 14 oder 15 Sprachen unterstützen die mittlerweile, wo vollautomatisch Untertitel generiert werden, für Hörbehinderte beispielsweise. Also es ist schon ein gewaltiger Eingriff in den Medienkonsum. Und die technischen Anforderungen werden immer höher. Wir können uns, denke ich, auch von der Idee verabschieden, so wie ein großer Teil in dem Raum Versammelten das noch gemacht haben, vor 6, 7 Jahren. Wir bauen uns unsere Webspielzeuge selber. Jetzt gibt es Handys und Tablets und das ist alles sehr kompliziert. Das heißt, wir arbeiten immer mehr mit Expertensystemen und damit kommen wir auch schon zum Ende. Ich glaube, das ist ein bisschen so wie mit dem Autofahren. Ich habe das Zweite, neben der Informationsflut, habe ich mir einmal sehr lustig gemacht über den sogenannten Internetführerschein, heißt das, glaube ich. Aber im Endeffekt, mein Opa war Automechaniker und der hat es nicht so ziemlich am Anfang miterlebt, wie Autos in Österreich aufgekommen sind. Und der hat das auch erzählt, die ersten Leute, die ein Auto gehabt haben, die haben halt halbe Mechaniker sein müssen, weil halt was kaputt geworden ist und zumindest Öl nachfüllen, wenn nicht gröbere Sachen. Mittlerweile muss niemand, der ein modernes Auto fährt, ein Mechaniker sein. Und ich glaube, dieselbe Entwicklung passiert im Internet viel schneller. Ja, das, glaube ich, ändert sich im Großen und Ganzen.
Danke. Ingrid, du hast deinen Artikel geschrieben über Kaufen und Verkaufen im Internet. Jetzt könnte man denken, dass ja, ich habe irgendwie ein altes Teil rumstehen, das verkaufe ich jetzt. Wie wird das mittlerweile zum Beruf für viele und was kann das bedeuten?
Ja, das ist das ist das Spannende am Internet. Also Kaufen und Verkaufen ist jetzt durch die Möglichkeit vieler Plattformen nicht mehr nur etwas, was ausschließlich für Unternehmer und Unternehmerinnen in ihren eigenen Webshops möglich ist oder das nicht nur für große Konzerne wie Amazon möglich ist, sondern es gibt viele kleinere Plattformen, wo auch ich als private Person nicht nur mein altes Handy verkaufen kann, sondern auch meine selbst gestrickten Sachen, meine kleinen Hauben, meine selbst gebastelten Dinge, also der Wander ist, glaube ich, vielen hier ein Begriff, da geht es genau darum, dass man selbst gebasteltes, selbst gemachtes verkauft und hier wurde ein Geschäftsmodell geschaffen, wie man Menschen, die vielleicht auch nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, eigene Webseiten, eigene Webshops zu erstellen, diese Plattform zur Verfügung stellt. Aber klingt alles super, klingt alles toll, die Plattform macht alles für mich, ich muss nur noch stricken. So einfach ist es dann leider auch nicht. Und hier möchte ich auch nochmal was wiederholen, was du gesagt hast, nämlich das Thema Selbstverantwortung ist auch beim Kaufen und Verkaufen im Internet ganz besonders wichtig. Denn ich kann jetzt nicht jeden Tag auf der Wander oder auch nicht auf Willhaben oder auf Spock meine selbstgestrickten Hauben verkaufen. Denn wenn ich das regelmäßig tue, dann ist das eine gewerbliche Tätigkeit. Und dann muss ich schon so Dinge einhalten wie die gesetzliche Gewährleistung, ich muss ein Rücktrittsrecht garantieren von 14 Tagen und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss nicht einmal eingetragene Unternehmerin sein, um gewerblich tätig zu sein. Es reicht, wenn ich auf der Wander regelmäßig meine Dinge verkaufe. Und da glaube ich, also gerade beim Bereich der rechtlichen Kompetenz im Netz, und ich meine, wir sind uns alle klar, und ich glaube, diesen Mythos, den haben wir mittlerweile überwunden, dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist, aber wie kleinteilig diese Thematik ist und wie viele Leute das ganz individuell zu Hause betrifft und wie viele Fehler oder wie viele unbedachte Dinge man tut. Also ich glaube, niemand macht das mit böser Absicht, aber hier möchte ich schon auch die Plattformen ein bisschen in die Verantwortung rufen, denn die Plattformen tun sehr viel für mich, aber hier überlassen sie es dann wieder mir zu entscheiden, bist du jetzt gewerblich, bist du nicht gewerblich. Also dieser Hinweis wäre schon auch wichtig, dass die Plattformen hier die rechtliche Thematik ein bisschen beleuchten und auch hier die Userinnen informieren, dass das halt alles nicht so einfach und nicht so gemütlich von zu Hause ist.
Ja, da kommen wir auch ganz eigenes Thema. Gut. Jetzt würde ich gerne auf die persönliche Ebene gehen, von der eher abstrakten auf die persönliche. Ich möchte Johannes Kopf fragen, wie er digital arbeitet, welche spezielle Arbeitsweise er uns vielleicht empfehlen kann, aus seiner täglichen Arbeitspraxis. Und diese Frage stelle ich dann allen anderen auch noch.
Ich verwende zum Beispiel das Medium Twitter sehr stark für Medienarbeit. Ich weiß genau, wie ich einen Tweet so formuliere, dass 5 Minuten später das Telefon läutet und ein Journalist um ein Interview bittet. Das ist nichts anderes, als es früher eine OTS war. Nur schneller. Kostet weniger, ja, aber wir haben trotzdem noch dieses OTS-Ding, das ich nicht mehr verwende. Aber ist eine Geschichte. Das zweite ist, ich kann gar nicht sagen, ob ich Twitter günstiger finde, um Informationen zu kommunizieren oder um Informationen zu bekommen. Ich denke da oft drüber nach, es hält sich ziemlich die Waage. Ich folge einer Reihe von Leuten, die vor allem im internationalen Bereich sich auch halt für Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik im weitesten Sinn interessieren und die teilweise virtuell mich auch kennen und ich sie kenne virtuell sozusagen und die halt Artikel posten, die mich interessieren, die ich niemals finden würde, weil ich ja nicht eine internationale Medienbeobachtung über die ganze Welt habe. Da komme ich an Artikel ran, an Projekte und so weiter, die sich ganz konkret für uns im AMS in konkrete Zusammenarbeit mit, ich sage jetzt zum Beispiel, jemand hat mir eine dänische Forschungsarbeit zugebracht, wo wir jetzt einen Piloten laufen haben. Es gibt ein Schweizer Unternehmen, der mich über Twitter angesprochen hat, weil er über irgendeinen Tweet diskutieren wollte, mit dem wir jetzt eine Kooperation als AMS haben und so weiter. Also es ist mehr als diese virtuelle Bekanntschaft geworden, ganz konkrete Dinge. Auf der anderen Seite will ich erzählen, weil es eine Anekdote ist, die vielleicht ganz nett passt. Ich bin einer der wenigen User wahrscheinlich, die unfreiwillig auf Twitter sind. Okay, gibt es mehr? Ich kenne noch niemanden außer mich. Und zwar gab es da ganz kurz, nur wenn ich das, darf ich das ganz kurz erzählen? Da gab es ein Comic, das AMS Wien gemacht hat, eine Aktion des AMS Wien. Da gab es 5 Versionen, wo Jugendliche miteinander reden und die Schlussbotschaft war immer, die reden immer über Berufe und so weiter. Und die Schlussbotschaft war immer, geh doch ins AMS und erkundig dich sozusagen, Berufsinformation. Und damit das sozial korrekt ist, war eines dieser Jugendlichen in diesen Comics, war die Jasmine, ein Mädchen mit einem Kopftuch, mit Migrationshintergrund, damit das ja sozial korrekt ist, sozusagen, so war die Idee offenbar der Wiener. Und in einem dieser Comics sagt die Jasmine, sie möchte gern Zahnärztin werden und irgendwer anderes sagt dann irgendwas anderes und irgendein Bursche sagt dann, mein Bruder ist Zahntechniker, das ist auch interessant und irgendwer Dritter sagt dann drauf, geh doch zum AMS und erkundig dich, so irgendeine Geschichte. Jedenfalls Ich kannte es überhaupt nicht, das war eine Aktion des AMS Wien und das war zum Beispiel, ich glaube, im Vormagazin oder so irgendetwas. Und eines Tages hat sich auf Facebook, es waren nicht mehr als 50 Personen, eine Diskussion ersponnen zur Frage, dass dieses Comic sexistisch und rassistisch ist. Warum? Weil genau die Mädchen mit dem Kopftuch, die ja Zahnärztin werden will, hier unterschwellig empfohlen worden wurde, sie möge doch Zahntechnikerin werden, was ein Lehrberuf ist und nicht studieren sozusagen. Jetzt, das Comic war tatsächlich blöde, finde ich, gezeichnet. Ob man das jetzt so findet oder nicht, spielt keine Rolle. Es hat sich eine solche Diskussion ersponnen. Ich habe davon nichts mitgekriegt. Irgendwo war das auf Facebook, es waren nicht mehr als 50 Personen. Nur eine dieser Personen war die Euke Frank, die Chefredakteurin von Woman und Ehefrau vom Armin Wolf. Und der, wenn man weiß, auf Twitter sowas wie eine Allmacht hat oder eine übergroße Medienmacht, hat den Link zu dieser Facebook-Diskussion getweetet. Das war, ich weiß den Tag noch, am 31. Oktober 2011, es war ein Fenstertag, Trottel war im Büro. Und ich hatte einen Anruf eines Pressesprechers bekommen, der auf Twitter war, von einem befreundeten Pressesprecher, der gesagt hat, jetzt hast du ein Problem. Und ich, wie, was, wo und so. Und mit der ganzen Macht und wirklich Gewalt, die ein Vorstandsmitglied hat, habe ich dann die arme Agentur, die natürlich zugehabt hat an dem Fenstertag und so weiter, dazu gebracht, dass sie binnen 2 Stunden dieses Comic umzeichnet und umtextet. Wirklich mit, weil es blöde war und so weiter. Und das ist mir gelungen und in der Zwischenzeit hatte ich schon Interviewanfragen, das ist interessant, wie die neuen Medien in die alten gehen, Zeit im Bild, Krone, Kurier, News, Woman natürlich und so weiter, zur Frage, wie das AMS hier nicht diskriminierend und welche Aufregung da ist und so weiter. Und nach 2 Stunden hatte ich mich auf Twitter angemeldet und habe dem Armin Wolf geantwortet mit dieser Reply-Funktion. Fand ich ehrlich gesagt auch blöd, haben umgetextet. Und mit dem neuen Link online zu dem Comic. Das war's. Damit waren alle Geschichten aus. Es blieb eine Geschichte in der Zeit im Bild über die Probleme migrantischer Mädchen am Arbeitsmarkt. Das war's, sonst war nichts mehr. Es ist geschrieben worden, AMS hat gut reagiert und am Abend hatte ich 100 Follower. Und so habe ich begonnen auf Twitter. Danke.
Michael, wie arbeitest du online?
Ja, offensichtlich in meinem Job ist die Zeit der Harry Potter Bibliotheken und großen Hallen, in denen studiert wird, vorbei. Denn wir sind vollkommen digital mit unserer gesamten Hochschule und sind mit einer der größten Bildungsexporteure aus Österreich. Halt vollkommen digital macht das möglich. Und wenn ich in den Hörsaal komme, dann ist das immer, und ich nehme es schon nicht mehr persönlich, es ist ein Riesenrechenzentrum, weil auch die Studenten sind und Studentinnen bis über die Nasenspitze hinweg hochgerüstet. Die haben jetzt schon 2 Bildschirme am Platz sozusagen. Und es gehört einfach dazu, und das muss ich erst lernen, da wird nebenbei, werden dort Konzepte für Start-ups entwickelt, da wird kommuniziert, da passiert alles und auch gelernt und das funktioniert alles parallel. Das heißt, das ist wirklich meine Uni, dieser Rucksack und damit passiert alles, der Austausch mit Forscherinnen weltweit, damit erreiche ich meine Leserinnen über meine Blogs, über meine Kanäle, damit erreiche ich meine Studentinnen. Es ist alles wohl verpackt und ich kann es in China auspacken, in Vietnam oder irgendwo in Europa jederzeit. Und das Spannende ist aber für mich weniger, wie ich arbeite, sondern meine Studentinnen und Studenten, diese Generation der Digital Natives, und ich hatte vorhin das Thema Arbeiten schon mal angesprochen, so anders arbeiten, weil wenn die von uns weggehen, sind die gar nicht mehr scharf auf einen Vollzeitjob unbedingt, sondern die spitzen eher auf Teilzeitmodelle. Ich gebe einer Firma vielleicht noch 20, 30 Stunden und dann baue ich noch nebenbei an meinem Startup mit ein paar Freunden und verdienen wir als Freelancer noch Geld und die bedienen sich und organisieren sich Jobs über diverseste Plattformen. Die sind also noch viel digitaler als ich in dieser schon absolut mit Distanz, mit Abstand Vorgängergeneration. Die sind schon in ganz anderen Welten unterwegs und da kommt wirklich auch etwas auf uns zu, denn diese Digital Natives machen inzwischen schon 30%, also fast ein Drittel unserer Workforce aus und die kommen mit ganz anderen Verhaltensweisen in unsere Arbeitswelten hinein.
Anneliese.
Eins. ja, wie arbeite ich digital? Ich habe jetzt zugehört, nachgedacht, wie mache ich es wirklich? Ich möchte einen anderen Aspekt aufwerfen, und zwar arbeite ich sehr viel als mit Unternehmen und auch mit verschiedenen Unternehmenssystemen zusammen. Und ich stelle immer mehr fest, wie schwierig es ist, weil hat man in der Arbeitsgruppe, sagt wer, ich mache einen Google Doc auf. In der anderen Arbeitsgruppe, organisieren wir uns über die Plattform. In der dritten Arbeitsgruppe hat man dann die fünfte Plattform, und das Unternehmen XY hätte gern, dass man auch noch den Account nutzt und sich gleich direkt in die Unternehmenswelt einloggt. Also ich finde es schwierig mitunter mittlerweile, weil man so diese Plattformen oder sich das auch ein bisschen auszubalancieren, wie organisiert man sich oder wie arbeitet man zusammen. Und gerade so wie du gesagt hast, der EPU-Schwall, der noch kommt oder vielleicht schon da ist, zeichnet sich immer mehr ab, dass wir neue Unternehmertum haben, die eben halb beschäftigt, halb selbstständig sind. Das heißt, es wird nicht weniger mit dem. Und wie mein Anspruch steigt, eigentlich applikationsübergreifend arbeiten zu können, da bin ich sicher nicht die Einzige. Und das würde ich mir wünschen, dass das im Werde digital möglich werden wird.
Richie, wie arbeitest du mit digitalen Tools? Was sind deine Lieblingstools vielleicht auch? Kannst du uns irgendwas empfehlen?
UltraEdit ist ein sehr lässiger Texteditor.
UltraEdit?
Ja. Mir war das sehr wichtig, applikationsübergreifend. Mit dem mache ich eigentlich wahrscheinlich 90% und den Rest mit Photoshop oder so. Ansonsten, es ist ja schwierig. Nicht? Man arbeitet dann auf der Uni, dann hat man Moodle und diese ganzen Systeme, die mittlerweile Haus wie die Pest. Da baue ich mir meistens selber was zusammen mit WordPress, dass man mehr entgegenkommt. Aber ich blogge halt gern, das ist, glaube ich, eh schon klar geworden. Und der Rest ist für mich mehr ein notwendiges Übel, ganz ehrlich. Also ich schreibe sehr gern und konzentriere mich auf die Inhalte, und momentan ist es alles super mühsam, weil man jedes Bild in 6 oder 7 Größen machen muss für die ganzen Social Networks und so. Und dann fotografiere ich auch noch und sitze da auch noch sehr viel vorm Rechner. Also ich versuche tendenziell die Zeit vom Computer eher zu verkürzen. Was mir sehr geholfen hat dabei, waren 3 Bildschirme. Weil da spart man so viel Mauskilometer mit der Hin- und Herschieberei und so. Und deswegen kann ich, also mein mobiles Office reicht das aus, aber das deckt halt echt nur 5% oder so ab. Das mit mobilen Arbeiten finde ich immer noch sehr schwierig.
Aber sag noch kurz, UltraEdit ist ein Online-Tool? Oder?
Nein, ist ein Texteditor, ganz so ein bisschen besser als Notepad.
Okay, oh, sehr simpel.
Viel besser als Notepad.
Schön.
Ingrid. Dankeschön. Ja, ich meine, ganz ehrlich, ich kann jetzt auch nicht viel Neues hinzufügen. Also auch ich habe ein Smartphone, auch ich arbeite viel von unterwegs. Und ich glaube, was da ganz besonders wichtig ist, ist das Thema Flexibilität, nämlich nicht nur die örtliche Ungebundenheit im Arbeiten, sondern auch die zeitliche Ungebundenheit. Weil das Beispiel vom AMS bringt mich jetzt halt schon, das ist halt irgendwie auch meine Realität als Beraterin. Also es passiert schon auch, dass mich am Sonntag am Abend ein Kunde anruft und sagt, Skandal. Auf Facebook hat jetzt irgendwer das gepostet, was soll ich machen? Und da kann ich nicht einfach nicht abheben. Ja? Also das kommt halt irgendwie mit meinem Job, dass ich da einfach nicht abheben kann. Ja? Und das ist nicht nur, also ich finde, es ist ein bisschen ein Fluch und ein Segen, weil es ist ein Segen, weil man von überall und jederzeit arbeiten kann. Auf der anderen Seite muss man auch irgendwo, und da verwende ich ganz bewusst das Wort muss, man muss auch irgendwie immer erreichbar sein. Und das wird auch von den Kunden tatsächlich so erwartet, dass man um 19 Uhr erreichbar ist. Und was ich zum Thema Flexibilität auch noch sagen möchte, oder das Thema Digitalität in der Arbeitswelt, also nicht nur, wie es jetzt mich als Arbeitnehmerin beeinflusst, sondern auch, wie es die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen beeinflusst. Ja, also da entstehen zum Teil on the job einfach neue Jobs. Ja, also ich werde angestellt als Redakteurin und nach 2 Jahren bin ich irgendwie Social Media Consultant Strategist Executive Officer Chief. Ja. Und dann sind das halt Jobs, die das AMS gar nicht kennt. Ja? Also bei einem Social Media Consultant war dann bei mir mal die Frage, sind Sie Sozialarbeiterin? Ja? Also da up to date zu bleiben, also das soll jetzt auch nicht unbedingt ein Vorwurf sein, aber da up to date zu bleiben, ist schon auch nicht einfach. Ja? Aber dass man das eben nicht nur von Arbeitnehmerinnen-Sicht sieht, sondern auch von Sicht der Arbeitgeber und Geberinnen, die da einfach mitwachsen, gemeinsam mit den Arbeitnehmerinnen. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Aspekt.
Jetzt brauchen wir noch ein ausdrückliches Statement vom AMS.
Ich wollte zwei Sachen sagen. Das eine ist, in dem Ausmaß, in dem die klassische Arbeitsbeziehung nicht mehr existiert, ist die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, die Sorge um den Arbeitnehmer und so weiter natürlich nicht mehr passend. Und da müssen wir darüber nachdenken, wie wir den Menschen Selbstsorge beibringen. Weil das Phänomen des Burnouts etwa hat stark damit zu tun, dass die Leute eben nicht mehr diesen Wechsel zwischen Privat und Beruf schaffen und eigentlich immer beschäftigt sind. Zweiter Gedanke sage ich, nachdem ich den ersten Gedanken noch kommentiert habe.
Ich habe mal die Gelegenheit gehabt, mit dem Matt Maldenweg länger zu reden, dem Gründer von WordPress eben. Und das habe ich sehr spannend gefunden, weil es ist meine eigene Erfahrung, wenn man wirklich begeistert ist für Dinge, dann kann man sehr viel Energie dafür aufbringen. Aber der hat da ein interessantes Detail erzählt. Die Firma WordPress hat kein Büro, nirgendwo auf der Welt. Die arbeiten ganz distribuiert. Support, Öffnungszeiten sind dadurch kein Problem, weil man in allen Zeitzonen vertreten ist. Da haben wir mittlerweile 2 Leute in Wien sitzen. Und er hat dann gesagt, die Hölle ist bei Ihnen für einen Steuerberater, Mitarbeiter in 70 Ländern oder so, mit den ganzen Steuersätzen, das irgendwie alles abzuwickeln. Und die zweite Sache ist, hat gesagt, er ist dann draufgekommen, sie hätten zuerst, glaube ich, 4 Wochen Urlaub pro Jahr vorgesehen gehabt, aber die Leute haben den Urlaub nicht genommen, so gut wie keiner. Die Durchschnittsurlaubszeit der WordPress-Mitarbeiter war bei glaube ich, 1 Woche im Jahr. Und sie haben daraufhin die Arbeitsverträge geändert und die Leute müssen jetzt 6 Wochen im Jahr Urlaub nehmen. Ansonsten werden sie zwangsweise irgendwann eingeteilt für den Urlaub. Das habe ich ja ein interessantes Detail gefunden.
Darf Gut. Ich die zweiten Gedanken noch sagen? Nein.
Ganz kurz. Ganz kurz ist okay.
Ich wollte nur sagen, weil es immer mehr Jobs gibt, die, so wie Sie vorher auf Englisch einen erfunden oder gesagt haben, man braucht ja nur am Wochenende die Jobbörsen lesen, wie viel kreative Bezeichnungen. Was bitte ist ein Communication Officer? Ist das, ich sage jetzt, das Telefonfräulein oder die oberste Marketingleiterin oder was auch immer? Und weil es immer mehr Jobbezeichnungen gibt, wo weder die Firma weiß, was sie eigentlich, wie sie das nennen soll, was sie da sucht, noch die Leute wissen, was tut man, wenn man nicht weiß, was eine solche Stelle ist? Man schaut auf die Fähigkeiten, die verlangt werden, auf die Skills. Arbeiten wir ganz intensiv, und das ist unser größtes IT-Entwicklungsvorhaben, an einer Jobplattform, die nicht mehr über Berufsbezeichnungen matcht, sondern nur mehr über Skills. Und da sind wir dabei und wollen wir dann, sobald wir so weit sind, dann auch gackern.
Und vielleicht da noch ergänzend auch die Arbeitgeberseite. Wir haben jetzt sehr viel über die Arbeitnehmerinnen gesprochen. Was da noch passiert, Unternehmen werden plötzlich extrem gläsern. Wer hat schon mal Kununu angeschaut oder hineingeschaut? Okay, das sind fast alle. Meine Studentinnen machen da sogar Eingaben, geben Inputs, schreiben dort, sind dort fleißig. Das ist ja so eine Art, wenn es dann schief geht, eine Art digitaler Schandpfahl. Ja, Firmen sind komplett gläsern und Employer Branding hat man nicht mehr im Griff. Und das heißt, wenn man heute nicht mehr Erwartungen erfüllt an neue Arbeitsweisen, nicht mehr die neuesten digitalen Tools zur Verfügung stellt, vielleicht noch Internet sperrt in der Firma und man vielleicht am Klo mit dem Smartphone irgendwo surfen muss, dann ist das mega out und steht spätestens nach ein paar Stunden auch auf Kununu und anderen Plattformen. Und das ist die zweite Seite der Digitalisierung und der Veränderung der Arbeitswelten, dass auch die Unternehmen vorausdenken müssen, den übernächsten Schritt. Denn wenn sie es verpassen, dann ist es spätestens dort nach ein paar Tagen oder Wochen deutlich zu lesen, wo man steht in der Landschaft der Unternehmen. Ist man ein Unternehmen der nächsten Generation oder der vorletzten Generation?
Wunderbar. Ich will langsam zum Abschluss unseres Roundtables kommen, weil ich sehe, dass da vorne das Buffet schon aufgebaut ist. Aber nicht noch mir nehmen lassen eine persönliche Bemerkung, wie ich online arbeite. Und das passiert sehr viel in Web-Videokonferenzen, wo man sich sehen kann, wo man miteinander sprechen kann. Also eine sehr persönliche Art der Kommunikation. Und wir wollen unsere Initiative werde-digital.at in einer Web-Videokonferenz, Webinarreihe fortsetzen. Alle Autorinnen und Autoren, die hier auch vertreten sind und die im Publikum sind, und viele andere Expertinnen auch noch, werden wir einladen, dort ein Webinar mit uns zu gestalten. Das soll eine wöchentliche öffentliche Webinarreihe werden. Ich freue mich schon sehr drauf. Vielen Dank für die Teilnahme hier an dieser Runde.
Sie haben was Legendäres gesagt.
Wirklich?
Sie haben jetzt gerade was ganz Legendäres gesagt, das schockt mich positiv. Hilfe. Sie haben gesagt, wir machen Videokonferenzen, ja. Und im gleichen Zug, das ist was ganz, ganz Persönliches. In 90er Jahren war das noch die schrecklichste und unpersönlichste Form der Kommunikation. Und das war jetzt für mich ein Meilenstein, ein weiterer. Ja, ja. Heute in diesem Jahr, ja, ja, 2015, hat jemand gesagt, Videokonferenz ist eine ganz, ganz persönliche Art der Kommunikation. Und das ist für mich ein Meilenstein und das drückt die Veränderung aus.
Gut. Danke. Ein letztes Wort, bevor ich Meral nochmal zu uns bitte. Der Leitfaden ist online unter leitfaden.werderdigital.at, kann runtergeladen werden, geteilt werden und so weiter. Gelesen.